Wissen. Alaivia Akademie.
Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator, Volker Sossner.
Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst noch ein frohes neues Jahr und natürlich alles Gute für 2025 von mir und dem Team der Aticon Verwaltersprechstunde. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwaltersprechstunde vom 18. Dezember, unserer letzten Verwaltersprechstunde im vergangenen Jahr 2024. In bewährter Form widmen wir uns hier im Rahmen unseres Podcasts nun den Fragen, welche wir leider in unserem Live-Event aus Zeitgründen nicht mehr besprechen konnten. Zunächst möchte ich aber natürlich unseren heutigen Experten, den Experten der letzten Verwaltersprechstunde, willkommen heißen. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und unter anderem Autor des mittlerweile als Standardwerk geltenden Anwaltshandbuchs Mietrecht. Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lützenkirchen.
Ja, vielen Dank. Ich erwidere das gerne. Also auch Ihnen ein frohes neues Jahr und natürlich den Teilnehmern.
Ja, unsere letzte Verwaltersprechstunde stand ja ganz im Zeichen Ihrer Fragen rund um den Bereich Mietverwaltung und Sondermietverwaltung. Und was in unserer letzten Verwaltersprechstunde ja sehr deutlich wurde, war die Thematik, wie stark die Probleme der letzten Monate, aber auch die neuen Gesetze den Verwalterinnen und Verwaltern zuweilen das Leben erschweren beziehungsweise wirklich verkomplizieren, kann man schon sagen. Und hierzu passt auch sehr schön die erste Frage in unserem heutigen Podcast. Und zwar schildert einer unserer Teilnehmer vor dem Hintergrund der Inflation, dass er aufgrund der Entwicklung der letzten Monate in den letzten anderthalb Jahren in Bezug auf die Inflation häufiger von Eigentümern darauf angesprochen wurde, wie man dies in der Ausgestaltung des Mietvertrages sinnvoll berücksichtigen könnte. Und zwar dort dann die Frage, Indexanpassung zu vereinbaren oder eine Staffelmiete mit den Mietern zu vereinbaren. Und die Frage an Sie, lieber Dr. Lützenkirchen, ist, was ist hier die Empfehlung Ihrerseits des Rechtsanwaltes?
Also wir haben jetzt gerade eine hohe Inflation gehabt. Da wäre natürlich die Indexmiete passend gewesen. Es gibt aber, oder das Problem ist, ich kann eben nur eins von beiden vereinbaren und keiner kann in die Zukunft gucken. Also die Bundesbank versucht ja auch, die Europäische Bank versucht ja, die Inflation zu bremsen. Also ist damit zu rechnen, dass es auch wieder zurückgeht. Das ist ja eine wirtschaftliche Entscheidung, die kann man rechtlich nicht lösen. Was man rechtlich dazu sagen kann, es geht nur entweder eine Indexmiete oder eine Staffelmiete. Was man noch machen könnte, ist, dass man zum Beispiel hingeht und sich mal anguckt, wie ist denn die Miete in den letzten 10 Jahren gestiegen? Also wie ist der Verbraucherpreisindex? Hat er sich entwickelt in den letzten 10 Jahren? Nimmt daraus den Durchschnitt und würde das in eine Staffel übertragen? Ja, und macht für 5 Jahre zum Beispiel eine Staffel und kann dann im Anschluss an die auslaufende Staffel, also nach 5 Jahren, dann sagen, so ab jetzt gilt dann eine Indexmiete. Das kann ich schon von vornherein im Mietvertrag vereinbaren. Also eine Staffelmiete zuerst und dann sagen, wenn die Staffel ausgelaufen ist, dann gibt es eine Indexmiete.
Ja, ganz herzlichen Dank. Sie haben eigentlich eine naheliegende Lösung ein wenig vorweggenommen. Das Schönste wäre natürlich, wenn man beides vereinbaren könnte, dass man sagen könnte, der Mietzins steigt um den Prozentsatz der Inflation, aber mindestens dann entsprechend einer entsprechend initiierten Miete um beispielsweise 3%. Aber da sagen Sie, das geht nicht. Aber ich denke, Ihr Ansatz, Herr Dr. Lützenkirchen, für unsere heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, dass man einen Wechsel vereinbart, um einen gesunden Mix möglicherweise zu realisieren. Das ist sehr wohl legitim. Das heißt, dass man für eine bestimmte Anzahl von Jahren dann das eine vereinbart, um dann nach Ablauf dieser zeitlich vereinbarten Frist den Wechsel zu vollziehen. Ich denke, eine sehr praktikable Lösung.
Ja.
Ja. Ähnlich vom Kontext, meine Damen und Herren, ist auch unsere nächste Frage, denn wir haben neben der Inflation, die den Eigentümern und damit auch Ihnen als Verwalterinnen und Verwalter sicherlich in der Handhabung mit den Mietern zu schaffen macht, auch die Situation, dass natürlich verschiedene Kostenpositionen, maßgeblich die Position der Energiekosten, eine extreme Steigerung erfahren hatte. Und wir wissen, dass dieses in Ihrem Tagesgeschäft vielen von Ihnen zu schaffen gemacht hatte, insoweit, als dass aufgrund der zu erwartenden, befürchteten hohen Nachzahlungen für die Mieter Sie als Verwalterin, Verwalter mit Schwierigkeiten gerechnet haben, beziehungsweise die Eigentümer, Ihre Kunden, dieses prognostiziert haben und an Sie herangetragen hatten. Eine Frage eines unserer heutigen Zuhörerinnen und Zuhörer lautet an Sie, lieber Dr. Lützenkirchen: Habe ich dort Möglichkeiten im Rahmen der Ausgestaltung des Mietvertrages, beispielsweise wenn ich beobachte, dass bestimmte Kosten geradezu explodieren scheinen, dass ich dort Vorsorge treffen kann, dass ich beispielsweise im Rahmen der Ausgestaltung kurzfristige Anpassungen der Vorauszahlungen von meiner Seite als Verwalter handelnd für den Eigentümer bestimmen kann? Ist so etwas möglich?
In der Wohnraummiete nicht. In der Wohnraummiete haben wir eine Vorschrift in Paragraph 560 BGB. Der gibt dem Vermieter die Möglichkeit, die Betriebskostenvorauszahlungen einseitig anzuheben oder auch zu senken, also anzupassen, heißt es im Gesetz. Und diese Vorschrift hat die einzige Voraussetzung, dass das nach einer Abrichtung erfolgt. So, wenn ich also jetzt noch gar nicht die Betriebskostenvorauszahlung angehoben habe und habe die mal vor 6 Monaten die letzte Betriebskostenabrechnung erteilt, befinde ich mich ja heute noch nach einer Abrechnung. Also könnte ich heute die Betriebskostenvorauszahlungen anheben. Habe ich das aber zusammen mit der Betriebskostenabrechnung schon getan, dann ist das Recht zunächst einmal bis zur nächsten Abrechnung verwirkt. Ne? Dann muss ich erst wieder eine neue Betriebskostenabrechnung erteilen.
Das heißt, ich habe in so einer Situation, wie wir sie vor 1,5-2 Jahren beobachtet haben, dass die Energiepreise in den Himmel schossen, tatsächlich nur die Möglichkeit, im partnerschaftlichen Einvernehmen mit meinem Mieter das Gespräch zu suchen, um dann in einer solchen Vorgehensweise mit dem Mieter zu vereinbaren, eigentlich im beiderseitigen Interesse, dass eine Erhöhung der Vorauszahlungen sinnvoll erschiene.
Ja, genau so ist es. Wobei vor 1,5 oder 2 Jahren, als die Strompreisbremse und die Gaspreisbremse eingeführt wurden, ist der Gesetzgeber ja davon ausgegangen, dass er damit auch die Vorauszahlungen senkt. Ja, und da gab es eine Vorschrift, die sogar den Vermietern aufgegeben hat, sobald sie die Nachricht ihres Versorgers bekommen hatten, ne, über die Höhe der Subventionen, die sie auf die Strom- und Gaspreise bekommen würden, die Vorauszahlungen zu senken, also außerhalb der Vorschrift, die ich Ihnen eben genannt habe. Da hatte man, war der Vermieter da verpflichtet, auf die Betriebskostenvorauszahlungen zu gucken, hat natürlich kein Mensch gemacht.
Ich denke, das ist ja leider Gottes etwas, was wir zuhauf beobachten können, dass da natürlich der Verbraucherschutz, in dem Falle projiziert auf den Mieterschutz, ganz, ganz hohen Stellenwert in der Vorstellung des Gesetzgebers hat und dort natürlich eine besondere Berücksichtigung, einen besonderen Schutz erfährt. Sehr zum Leidwesen, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dann für die Verwalterinnen und Verwalter beziehungsweise für die Eigentümer. Es schlägt aber sehr schön, Herr Dr. Lützenkirchen, den Bogen zu einem anderen Bereich, der unseren Verwalterinnen und Verwaltern ja häufig Sorge bereitet. Das sind sich geänderte gesetzliche Grundlagen und dann auch die Frage, wie muss ich die umsetzen? Wann muss ich diesen Anforderungen genügen? Und eine sehr allgemeine Frage hat uns zu diesem Thema auch erreicht, und zwar betrifft die Frage unserer Zuhörerinnen, unseres Zuhörers, das Thema der energetischen Sanierungspflichten für den Eigentümer, für den vermietenden Eigentümer. Welche Maßnahmen, lautet die Frage, sind durch das Gebäudeenergiegesetz vorgeschrieben und wie können diese Kosten, die daraus aus diesen Maßnahmen entstehen, dann auf Mieter umgelegt werden? Ich weiß, ein sehr weites Feld, was durch diese Frage eröffnet wird, aber vielleicht haben Sie so ein, zwei ganz prägnante Tipps für unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer.
Also man kann das zunächst einmal zeitlich an den 1.7.2026 und den 1.7.2028 knüpfen. Der Gesetzgeber unterscheidet nach Gemeinden mit mehr und mit weniger als 100.000 Einwohnern. Wenn wir also eine Gemeinde haben mit mehr als 100.000 Einwohnern, wie zum Beispiel Köln, also die ganzen Großstädte, dann beginnt oder muss die Gemeinde bis zum 1.7.2026 einen sogenannten Wärmeplan aufstellen. Und in diesem Wärmeplan soll eben unter anderem festgehalten werden, welche Ortsteile an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden können in Zukunft und die dann für die Fernwärmeproduzierung erneuerbare Energien verwenden. Die Gemeinden unter 100.000 Einwohner, die können sich bis zum 1.7.2026 Zeit lassen. Also bis dahin bin ich als Eigentümer sowieso noch frei. Das heißt, heute, wenn mir heute die Heizung kaputt geht, kann ich wieder eine Öl- oder Gasheizung installieren, ohne dass mir irgendwelche Strafen drohen. Ab den Zeitpunkten, die ich gerade genannt habe, also 26 oder 28, beginnen dann ohnehin meistens, wenn eine Havarie stattfindet, also die Heizung, die noch mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, kaputt geht, Übergangsfristen so, die in der Regel 5 Jahre betragen. Das heißt, wir können eigentlich heute sagen, bis 2030, also 2030, 31, Pi mal Daumen, muss akut nichts geschehen. Selbst da in diesen 5 Jahren könnte ich noch theoretisch eine Gasheizung kaufen und oder einbauen, die ich dann allerdings nach 5 Jahren in eine solche, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, eine Wärmepumpe oder was auch immer, austauschen müsste. So, das wäre so die Zeitkomponente, die man beachten müsste, oder wobei wir alles da mal abwarten müssen, ob dann oder welche Bundesregierung dann uns sagt, dass wir das doch ganz anders machen müssen. Und dann gibt es eben für die Kosten, die da entstehen, auch eigene Mieterhöhungsvorschriften, die unterscheiden zwischen der eigentlichen Heizung und den zusätzlichen Leistungen, also alle Leistungen, die mit der Heizung als solcher zu tun haben, also dem Einbau einer Wärmepumpe zum Beispiel, die kann man mit 10% auf den Mieter umlegen, wobei man dann auch Zuschüsse da berücksichtigen muss. Und wenn man die nicht nimmt, dann kann man dann doch nur 8% umlegen. Und die anderen, also die Peripherie, das heizungstechnische System, das kann man mit 8% umlegen. Immer abzüglich natürlich der ersparten Instandsetzungskosten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das ist genau das, was wir ja auch alle so ein wenig subjektiv wahrgenommen haben, dass dieses sogenannte Heizungsgesetz, was ja seinerzeit emotional extrem in den Medien auch hochgekocht war, doch eine deutliche Entschärfung erfahren hat und damit auch den Verwalterinnen und Verwaltern glücklicherweise, was die Umsetzung angeht, wie allen anderen Eigentümern selbstverständlich auch deutlich mehr Zeit einräumt und vielleicht so ein wenig auch wieder eine sachliche Auseinandersetzung mit diesem Thema ermöglicht in den nächsten Jahren. Und ich denke, ganz sicherlich wird diese Sachlichkeit auch in der Kommunikation mit den Eigentümern, natürlich im Mietverwaltungsbereich mit dem Eigentümer, aber auch im Bereich der Wohnungseigentumsverwaltung vielleicht ein wenig Einzug halten, dass man dann wieder über die Sachargumente die Vor- und Nachteile abwägen kann. Ja, eine andere gesetzliche Änderung, zu der uns auch eine Frage noch erreichte, verspricht erstmal eine Vereinfachung. Es war von Seiten des Gesetzgebers ja doch häufig auch medial angekündigt worden, dass man der Bürokratie in Deutschland zu Leibe rücken möchte und die Bürokratie von Staatswegen zumindest deutlich zurückfahren möchte. Und zu diesem Zwecke hat man das sogenannte vierte Bürokratieentlastungsgesetz in Kraft treten lassen. Und eine der Regelungen in diesem Bürokratieentlastungsgesetz schafft nun das Schrifterfordernis für Gewerbemietverträge ab. Das heißt, es reicht die Textform anstelle zuvor der geforderten Schriftform. Die Frage unserer Zuhörerin, unseres Zuhörers, Herr Dr. Lützenkirchen, lautet: Welche Vorteile bietet dies aus Ihrer Sicht für die Verwaltung? Aber welche Risiken auf der anderen Seite bleiben aus Ihrer Sicht gleichwohl für die Eigentümer respektive die Verwalterinnen und Verwalter bestehen?
Also ich glaube, dass gerade dieser Passus, der nur für die Gewerberaummiete gilt, das muss man dazu sagen. Ja, also in der Wohnraummiete brauchen wir die Schriftform ja auch an der einen oder anderen Stelle. Da, wo der Mietvertrag länger als ein Jahr laufen soll, wie beim Kündigungsverzicht, bei der Staffelmiete oder wo auch immer, da sind so Schriftlichkeit vorgeschrieben und da bleibt die Schriftform in der Form, wie wir sie bisher kannten, auch erhalten. Das heißt, diese Erleichterung in Anführungszeichen soll nur für die Gewerberaummiete gelten. Und da stehen wir so ein bisschen ratlos da, weil der Verweis auf die Textform eigentlich nur sagt, wie denn die Willenserklärungen abgegeben werden können. Und zwar können die per E-Mail angegeben werden. Wenn wir aber ehrlich sind, müssen wir, wenn wir ja uns mit der Sache auskennen, sagen, das war auch bisher schon so. Der BGH hat eine sogenannte Theorie der äußeren Form entwickelt. Wir sind ja immer davon ausgegangen, dass ein Mietvertrag von beiden Parteien also eigenhändig unterschrieben werden muss. Und dass, wenn zwei Parteien vorhanden sind, eben jede Partei ein Exemplar mindestens in der Hand halten muss, was vom Gegner im Original unterschrieben ist. Das hat der BGH abgeschafft. Und zwar hat er zum Beispiel einen Fall gelöst oder entschieden, da haben die Parteien wechselseitig die Vertragsurkunde per Fax an den anderen geschickt. Und so hatte jeder seine Originalunterschrift vorliegen und die Unterschrift des Partners nur in Kopie. Und da hat der BGH gesagt, was wollt ihr eigentlich? Ne? Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ne? Jeder hat in der Zwischenzeit gemeint, genau das, was da vereinbart worden ist, ist das, was auch geregelt ist und daher und auch zwischen uns gelten soll. Und daher reicht mir das aus für die Schriftform im Mietrecht. Also ich würde nach wie vor davon ausgehen, dass man hinsichtlich der vier Essentialia eines Mietvertrages, nämlich der Mietsache, der Mietvertragsparteien, der Mietzeit und der Miete, die Anforderungen erfüllen muss, die auch bisher schon gegolten hat, nur hinsichtlich der Unterschrift. Ja, da kann es eben auf elektronischem Wege passieren. Es kann aber auch per Telefax oder per E-Mail das alles passieren. Und dann haben wir einen schriftformwirksamen Mietvertrag.
Ja, ganz lieben Dank. Ich denke, ein schönes Beispiel dafür, dass tatsächlich dann auch die Rechtsprechung, in dem Falle unser oberstes Gericht, wirklich dem Pragmatismus folgt und dann auch mal der Praxistauglichkeit, so wie ja oftmals Verwalterinnen und Verwalter sich wünschen würden, tatsächlich gerecht wird und sagt, so haben wir es uns auch vorgestellt und so soll es dann auch ausgestaltet werden beziehungsweise Anwendung finden. Eine letzte Frage, meine Damen und Herren, hat uns noch erreicht, auch noch in Anlehnung an das Bürokratieentlastungsgesetz. Und zwar gibt es ja jetzt nach 556 Absatz 4 BGB, so schreibt auch die Verwalterin, die uns netterweise diese Frage hat zukommen lassen, dass Vermieter Belege ab diesem Jahr 2025 elektronisch bereitstellen dürfen, eben für die Belegprüfung, für die Nebenkosten, Abrechnung mit den Mietern. Die Frage unserer Teilnehmerin lautet nun, ist es richtig, dass Mieter umgekehrt auch ein Recht haben auf elektronische Belegeinsicht, Herr Dr. Lützenkirchen, oder muss im Zweifelsfalle, wenn nämlich der Vermieter eben nicht elektronisch die Belege bereitstellt, der Mieter trotzdem möglicherweise noch in das Büro der Verwaltung kommen, fahren, um die Belege dann auch dort vor Ort prüfen zu können?
Also der Wortlaut der Vorschrift gibt dem Vermieter das Recht, die Belege auf elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen und formuliert eben keinen Anspruch des Mieters. Deshalb würde ich auf Anhieb sagen, ja, der Mieter hat keinen Anspruch, sondern nur der Vermieter das Recht. Das macht auch Sinn eigentlich, denn der BGA hat gesagt, naja, im persönlichen Gespräch kann man ja viele Fragen auch viel besser klären, als wenn man sie schriftlich hin und her schickt. Ja, also der Vermieter soll wohl entscheiden können, ob er den Mieter sehen will, um ihm bestimmte Dinge zu erläutern oder ihm einfach die Unterlagen zur Verfügung stellt. Also aus meiner Sicht gibt es kein Recht des Mieters, das zu fordern. Wenn er es tut, dann meine ich, müssten die alten Regelungen weiter gelten, so nach dem Motto, für jede Kopie musst du 20 Cent oder 25 Cent bezahlen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, sehr schön drückt sich auch in Ihrer Beschreibung, in Ihrer Erläuterung, Herr Dr. Lützenkirchen, aus, so dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite möchte man es natürlich modern und auch einfach gestalten, auch von Seiten des Gesetzgebers. Auf der anderen Seite muss man sich an dem einen oder anderen Punkt vielleicht immer wieder auch vor Augen führen, was der Geist des Gesetzgebers, der Gedanke des Gesetzgebers war, nämlich durchaus auch die Kommunikation ein wenig zu ermöglichen. Das heißt, wenn dann in der Prüfung Rückfragen sind und wir alle kennen diese endlosen Schriftwechsel, insbesondere natürlich die Verwalterinnen und Verwalter, wenn dann eine Rückfrage die nächste jagt und dann die Beantwortung der vorangegangenen Frage doch nicht so auskömmlich aus Sicht des Empfängers, des Mieters war, dass es dann gleich wieder die nächste Rückfrage verursacht. Da ist tatsächlich manchmal das persönliche Gespräch sicherlich der schnellere Weg.
Zumal ja auch nicht jeder Eigentümer heute schon eine AEDV hat, ne? Also man muss ja auch an den älteren Herren denken oder ältere Dame, ne, die ein bisschen Grundbesitz haben, die das vielleicht noch selber verwalten, es aber immer noch so machen, wie sie es gelernt haben, ne?
Ich denke, ein ganz wichtiger Hinweis. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich vor Augen führen und wir stellen es in unserem Tagesgeschäft sehr, sehr deutlich fest. Wir haben natürlich in allen Bereichen, in allen Branchen, so auch in der Branche der Verwalterinnen und Verwalter, einen Generationswechsel. Und viele Unternehmen stellen sich natürlich neu auf, modern auf, dann auch mit dem entsprechenden technischen Zubehör, mit der technischen Infrastruktur. Und ich denke, ich spreche hier das aus, was viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sich wünschen, dass nämlich das digitale Verwaltungsunternehmen natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten schlankerer Prozesse, nämlich der Schonung von personellen Ressourcen ermöglicht. Also mit Sicherheit werden wir die Nutzung dieser Möglichkeit, die der Gesetzgeber, das ist der Hintergrund unserer Frage, einräumt, nämlich dass der Eigentümer eben digital künftig Belege seinem Mieter zur Verfügung stellen kann, wenn er es möchte, dass wir diese Möglichkeit häufiger sehen werden, dass diese genutzt wird. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Lieber Herr Dr. Lützenkirchen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns in bewährter Form auch im Nachgang zu unserer vergangenen Verwaltersprechstunde noch zur Verfügung standen und die übrig gebliebenen Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer beantwortet haben. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lützenkirchen.
Ja, war mir ein Vergnügen.
Für mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war dies der letzte Podcast als Moderator im Nachgang zu unserer Verwaltersprechstunde. So möchte ich mich von meiner Seite persönlich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihr Interesse heute und in der Vergangenheit nochmals ganz, ganz herzlich bedanken. Ab unserer nächsten Verwaltersprechstunde Ende diesen Monats am 22. Januar wird dann Katja Polowi diesen Podcast nach der Verwaltersprechstunde, dem dem Live-Event moderieren. Wenn Sie sich diese Folge wie auch andere Folgen anhören möchten, nochmals anhören möchten, stöbern Sie sehr gerne auch auf der Website in den entsprechenden Apps unseres Kooperationspartners der IVIA Akademie unter Immowissen à la IVIA. Ich bin sicher, Sie werden dort zahlreich fündig werden. Die nächste Attikon-Verwalter-Sprechstunde, meine Damen und Herren, wird stattfinden am Mittwoch, den 22. Januar. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, Sie auch wieder als Teilnehmerin oder Teilnehmer dabei zu wissen und begrüßen zu dürfen. Wir, die Firma Attikon sowie das Team der IVIA Akademie, wünschen Ihnen nochmals alles Gute für 2025. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss zusammen.
Immowissen à la IVIA Akademie.